Hertha BSC gelingt mit dem 4:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim der beste Saisonstart seit 2018. Darüber wollen wir jetzt reden in diesem neuen Format. Besser gesagt, ich möchte darüber reden. Herzlich willkommen zur Nachspielzeit bei Hertha BSC.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha BSC Podcast und zu einem neuen Format. Mein Name ist Marc Schwitzky und ich führe heute durch diese sehr, sehr kurze blau-weiße Fußballsendung. Und was passiert hier jetzt gerade? Hertha BSC so schnell nach dem Abpfiff irgendwie auf euren Ohren oder vor euren Augen, je nachdem, ob ihr das bei Spotify, bei YouTube euch reinzieht oder bei eurem Podcatcher des Vertrauens. Folgende Sache, ich erkläre es sehr schnell, und zwar habe ich darüber nachgedacht, dass wir die logistische Schwierigkeit haben, dass der Hertha BSC Podcast ja immer montagabends rauskommt, und das ist teilweise, wenn das Spiel nicht am Sonntag war, immer recht weit weg dann vom Hertha-Spiel, und wir kriegen schon öfter die Nachricht, könnt ihr nicht früher aufnehmen, wir brauchen euch, sowohl wenn es positiv als auch negativ lief bei Hertha. Und das Ding ist aber, dass sich der Montag bei Hertha BSC extrem bewährt hat. Da können die meisten, und man hat auch noch die Zeit, die Meldungen nach einem Spiel abzuwarten. Und das hat sich in der Vergangenheit oft als sehr, sehr nützlich herausgestellt. Das heißt, der Montag soll unbedingt bleiben bei Hertha BSC. Wir möchten aber auch gerne rund um den Spieltag sehr viel schneller präsent sein für euch auf den Plattformen und eine erste Einordnung geben. Und daraus ist jetzt dieses Format Nachspielzeit entstanden. Ich werde versuchen, ich weiß, dass es mir nicht gelingen wird, weil das durch meinen Job manchmal schwierig wird. Ich werde versuchen, nach jedem Spiel von Hertha am selben Tag noch eine kurze, und da reden wir von 10 bis 15 Minuten, auf gar keinen Fall länger, eine kurze Einordnung zum Spiel abzugeben, um diesen ersten Heißhunger bei euch zu stillen, was eine Einordnung angeht. Wie gesagt, das wird mir nicht immer gelingen. Manchmal muss ich dann am Wochenende arbeiten, bin beim RBB in der Schicht oder ähnliches. Das wird dann mal so sein, aber trotzdem möchte ich mein möglichst Bestes liefern. Ich möchte aber gleich sagen, wie gesagt, das ist hier so eine Quick-and-Dirty-Geschichte. Ich habe mir hier kein Skript aufgeschrieben oder ähnliches. Ich habe zwar gerade meine Analyse aufgeschrieben für den RBB und habe deswegen natürlich Dinge im Kopf, aber ich habe jetzt hier kein fertiges Podcast-Skript oder so, weil ganz, ganz wichtig ist für mich, die Sendung am Montag bleibt exakt so, wie sie ist. Da wird sich nichts dran rückeln, würde Psycho Andreas von Frauentausch sagen. Gar nichts. Ich möchte, dass dieses Format exakt so bleibt, weil wir da dann mehr Zeit hatten, uns Gedanken dazu zu machen und also zu dem Spiel selbst. Die Analyse wird ausgereifter sein, sie wird ausführlicher sein, sie lebt davon, dass wir einen Diskurs dann ja auch haben. Und hier möchte ich einfach nur meinen ersten Gedanken zu einem Spiel loswerden. Das ist also eher eine Ergänzung als irgendwas anderes. So, also, um jetzt dann mal reinzustarten und die Nummer nicht länger werden zu lassen, als es ist, noch ein letzter Satz. Gebt gerne euer Feedback zu dieser Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig, besonders beim Start von neuen Formaten. Gebt gerne euer Feedback ab. Wie gefällt es euch? Findet ihr das sinnvoll? Was kann man besser machen? Und so weiter. Dazu alles bitte dann in die Kommentare oder per Mail oder wo es euch dann auch beliebt. Und sagt auch gerne, wenn euch dieses Format gefällt, denn auch das ist sehr wichtig als erste Einordnung, damit wir wissen, ob sich das lohnt, weil das ist natürlich schon weiterer Stress für mich an einem Spieltag. Schauen wir mal. So, gehen wir rein in die Nummer. Hertha gegen Heidenheim. Am Ende steht da ein 4:1-Sieg und ich glaube, wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, dass das nicht unsere Erwartungshaltung war bei Hertha BSC. Nicht nur, weil wir dachten, dass Heidenheim ein deutlich schwerer zu schlagender Gegner sein wird, sondern auch, weil nach diesem Sieg gegen Bochum für Hertha ja so dieser erste Druck raus war und man jetzt einfach nur gehofft hat, dass man in der Leistung an dieses Spiel in Bochum anknüpfen kann, an diesen Saisonauftakt. Aber ob es am Ende wirklich ein Sieg sein muss, das stand auf einem völlig anderen Blatt. Wie gesagt, am Ende steht da ein 4:1. Das ist der erste Heimsieg im ersten Heimspiel. Das ist positiv. Es ist der beste Ligastart seit 2018. Ich habe nachgeguckt. 2018, die Saison 18-19, das war die letzte Saison, in der Hertha mal mit 2 Siegen in die Liga gestartet ist. Und es ist jetzt schon klar, aufgrund der Gesamtkonstellation in der Tabelle, Hertha wird diesen Spieltag unter den ersten 5 Teams abschließen. Und das sollte nach 2 Spieltagen nichts Besonderes sein, weil das ja eigentlich nicht so schwer zu erreichen ist, vermeintlich. Aber seitdem Hertha abgestiegen ist, 2023, ist man nicht einmal unter keinem Spieltag, auch nicht unter dem ersten oder zweiten, weil man eben oft sehr schlecht gestartet ist, war man noch nie am Ende eines Spieltags unter den ersten 5 Teams in der zweiten Liga. Und das wird man jetzt schaffen. Also, gute Sachen, die symbolisch dafür stehen, dass Hertha diesen Saisonstart sehr erfolgreich gestaltet. Über das Spiel in Bochum haben wir genügend geredet, da verweise ich gerne auf die Podcast-Folge. Jetzt zum Spiel gegen Heidenheim. Beginnen wir mal mit der sehr, 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 sehr guten ersten Halbzeit. Eine nahezu perfekte, wie ich sagen würde, die natürlich nach 2 Minuten perfekt startet mit dem Tor von Sebastian Grönning schon wieder. Dieser dänische Dosenöffner, er ist schon wieder da. Er war am ersten Spieltag der letzten Saison der Dosenöffner. Er war es gegen Bochum und er ist es jetzt gegen Heidenheim. Und das dank einer wunderbaren Freistoßvariante, die top einstudiert war, die Heidenheim sehr verwirrt hat und die den Fokus vom letztendlichen Abnehmer der Flanke von Martin Winkler, nämlich Grönning, genommen hat. Und da muss man mal sagen, das ist mal das erste Learning, auch aus diesem gesamten Spiel, in dem Hertha immer wieder nach Standards und ruhenden Bällen gefährlich war. Die Verpflichtung von Andreas Schumacher als neuen Standardspezialisten, vor allen Dingen was Offensivstandards angeht, die Defensivstandards sollen ja wohl weiterhin vor allem bei Mijatovic liegen, die zahlt sich bislang aus. Also man hat in der Vorbereitung schon gewisse Varianten gesehen, die nicht so verkehrt waren, weil man war gegen Bochum nach Standards immer mal wieder ganz gefährlich und jetzt hat man seinen ersten direkten Standardtreffer erzielt und das war eindeutig das Produkt einer einstudierten Variante. Stefan Leitl hat nach dem Spiel nochmal erklärt, ey, die Jungs sollen Freiheiten bekommen, wir geben ihnen gewisse Varianten an die Hand, aber dann sollen sie das auf dem Feld so machen, wie sie sich fühlen. Das finde ich vollkommen richtig, weil das macht dann auch weniger ausrechenbar, weil man dann ja immer so ein Werkzeugkasten quasi hat. Und das hat hier funktioniert und Hertha geht natürlich perfekt in dieses Spiel hinein. Das gibt dann auch Auftrieb sichtlich, denn Hertha ist auch im Anschluss die deutlich bessere Mannschaft. Hertha hat alles im Griff. Mit Ball empfand ich Hertha nochmal wesentlich besser als gegen Bochum. Das lag daran, dass man sich auch endlich mal, und das war ja die, was heißt endlich mal, dass man sich nach dem Bochum-Spiel gesagt hat, wir brauchen mehr Ruhephasen mit dem Ball. Wir müssen ein bisschen dann runter vom Gas, auch weil unser Spiel gegen den Ball so intensiv ist. Und das hat man gemacht und man hat deutlich gesehen, dass Hertha sich mehr Mühe gegeben hat, ruhiger im eigenen Ballbesitz zu sein, Angriffe dadurch strukturierter vorzubereiten. Dadurch hatte man immer wieder gute Szenen, wie ich finde. Und auch das 2:0 von Martin Winkler selbst, der ein herausragendes Spiel gezeigt hat, entsteht durch einen ruhigen Ballbesitz. Paul Seguin schiebt sich neben die Innenverteidiger und ein Flügelspieler, ein Offensiver, geht gerne auch mal dann in diesen 6er-8er-Raum. So war das hier, also so ein sogenannter 3-2-Aufbau, die drei hinten, die beiden Innenverteidiger und Paul Seguin und dann ein Sechser, Sesser und ein Flügelspieler, in dem Fall war es Martin Winkler, der sich in den Raum fallen lässt, nicht gedeckt werden kann so richtig. Und dann ist es natürlich vor allem die individuelle Klasse von Winkler, wie er sich den Ball nochmal zurückerobert und der Abschluss ist dann erste Sahne. Aber der Aufbau, auch der war strukturiert, auch der stammte aus einer guten Trainingsarbeit. Und auch das 3:0, was dann ja wirklich aberwitzig war und was man wirklich diesen perfekten, diese rauschartigen 45 Minuten perfekt beschreibt, wie Deo Seyfoid diagonal vom linken Flügel in dieses Zentrum zieht, in die Tiefe geht. Martin Winkler weiß das, spielt den Super-Chip-Ball und dann auch wiederum der Chip-Schuss, wenn man so will, von Deo Seyfoid an Feller, der vorbeifliegt. Das war herausragend gut. Und das zeigt, dass diese Mannschaft jetzt schon nach 2 Spieltagen ein wirklich tolles Verständnis miteinander entwickelt hat, dass die Trainingsarbeit fruchtet. Und das habe ich auch in meiner Analyse für den MBB aufgeschrieben, dass gute Trainingsarbeit fruchtet. Das ist ja überhaupt kein selbstverständlicher Mechanismus bei Hertha in den letzten Jahren gewesen. Wie oft haben wir hier gesessen im Podcast und gesagt, wir fragen uns wirklich, was unter der Woche passiert ist und wurden die Men in Black-artig geblitzdings vor dem Anpfiff, weil plötzlich sah die Mannschaft aus, als würde sie sich gar nicht kennen. Und jetzt wiederum hatte man das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht, die gegenüber Heidenheim wesentlich geschlossener wirkte, strukturierter. Und das zeigte sich eben auch in der Arbeit gegen den Ball. Denn Heidenheim hatte in der ersten Halbzeit einen Expected Goals-Wert von 0,18. Das ist lächerlich. Bis zur 41. Minute musste Marius Gesbeck nicht einen Ball halten. Und selbst in der zweiten Halbzeit, in der Heidenheim ja sichtlich besser wurde, hatte Heiden am Ende einen Schuss aufs gegnerische Tor abgegeben. Also einen direkten Schuss. Und das zeigt, dass Hertha gegen den Ball wesentlich geschlossener und besser agiert, als auch in der letzten Saison, in der die Defensivstärke oft so herausgestellt wurde, wir ja aber auch oft herausgearbeitet haben, dass das oft an einem herausragenden Tag Ernst lag. Und wenn man sich anguckt, wie viel Hertha an Expected Goals wirklich zugelassen hat, dann war das gar keine so gute Defensive. Aber dieser proaktive Spielstil mit den so zahlreichen Gegenpressing- und Pressing-Momenten, das ist echte Defensivstärke und keine beschönigte, von einem Torwart beschönigte. Und das hat Hertha in diesem Spiel erneut ausgezeichnet. Heidenheim hatte keine Luft zum Atmen in der ersten Halbzeit, um Angriffe strukturiert aufzubauen. Und das hat Hertha herausragend gut gemacht. Erneut herausragend gut. Das knüpft am ehesten noch an das Bochum-Spiel an. Wie gesagt, das Spiel mit Ball fand ich nochmal wesentlich verbessert. Und daraus entstehen ja diese ersten drei Tore in der ersten Halbzeit. Die wird man nicht jeden Tag zu schießen, aber Hertha hat sich zumindest in die Situation gebracht. Und auch das war in der vergangenen Saison trotz all der individuellen Klasse nicht immer der Fall. Die zweite Halbzeit, klar, wesentlich verändert in der Dynamik. Heidenheim kam ganz anders aus der Kabine, vor allen Dingen personell. Frank Schmidt hatte die Faxen dicke. Vier Wechsel zur Halbzeit und Heidenheim trat anders auf. Und man muss dann auch sagen, in der 49. Minute dieser Anschlusstreffer ist, wenn man sich diese ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit mal insgesamt nimmt, definitiv verdient, aber auch davon begünstigt, dass Marius Gersbeck in dieser Szene beim Freistoß nicht gut aussieht, irgendwie herumirrt in einem Raum, wo er gar nichts auslösen kann. Er kann weder die Flanke verteidigen, noch den Abschluss verteidigen. Das ist nicht gut. Da sieht man vielleicht dann doch wieder die fehlende Spielpraxis bei Marius Gersbeck. Aber ansonsten hat Hertha auch da, wie gesagt, das war der einzige Schuss direkt aufs Tor, den man in der zweiten Halbzeit zugelassen hat. Heidenheim hatte noch eine Chance, wo man zu zweit auf Herthas Innenverteidiger, ich glaube Kolbe und Gersbeck zuläuft und das dann nicht gut löst. Aber klarere Chancen hat Heidenheim nicht produziert. Und Hertha hat sich irgendwann, das muss man ja auch sagen, wieder gefangen und ist aus dieser leichten Passivität, die man für ein paar Minuten hatte, wieder rausgekommen. Hat wieder eigene Angriffe gefahren. Da hat mir eben dann auch Adewumi wirklich, wirklich gut gefallen. Er hat das einzige Neuzugang bislang, der aber mit seinem Tempo, mit seinen Dribblings, mit seiner Geradlinigkeit, Hertha nochmal ein Stilmittel gibt, was man so bis auf Martin Winkler eigentlich nicht im Kader hat. Das hat gut getan. Schuler war bemühter als in seinem Spiel gegen Bochum, wie ich fand, weniger, auch nicht wieder glücklich, aber er war bemühter, hat Heidenheim mehr beschäftigt und Adewumi war dann ja auch der nach der Kontersituation in der 90. Minute, in der Hertha den Standard verteidigt, Brekalo ewig lange mit dem Ball nach vorne rennt und dann abspielt, dann war Adewumi derjenige, der dann mit dem 4:1 den Deckel drauf macht, den verdienten Deckel. Erstes Tor für Adewumi im ersten Heimspiel und im zweiten Einsatz für Hertha, das wird auch ihm sicherlich Auftrieb geben. Wermutstropfen ist natürlich, dass Deosefolk zwei Minuten vorher die rote Karte sieht. Eine Szene, die jetzt schon sehr kontrovers diskutiert wird. Ich sage, natürlich ist das eine sehr harte, vielleicht sogar überharte Entscheidung. Und natürlich macht Bräunig von Heidenheim extrem viel draus und ist da wirklich am Schauspielern. Was ich aber sagen möchte ist, das ist ein klarer, bewusster Ellenbogenschlag von Seevolk. Und er gibt überhaupt erst die Möglichkeit der roten Karte, weil er da so handelt, wie er handelt. Und da kann man von einem Ende 20-jährigen Führungsspieler, vermeintlichen Führungsspieler einer Mannschaft, einfach einen kühleren Kopf bewahren. Deine Mannschaft führt zu diesem Zeitpunkt 3:1. Heidenheim wird jetzt über Aggressivität kommen, dann lass sie. So zu reagieren, da öffnest du halt Himmel und Tor für solche Entscheidung eines Schiedsrichters, selbst wenn sie dann als überhart empfunden werden, gibt doch gar nicht erst den Anlass. Das ist bitter, weil Hertha dann jetzt im Spiel gegen Braunschweig und vielleicht sogar in dem Spiel darauf auf eine andere Konstellation setzen muss in der Viererkette, die sich ja so toll gefunden hatte in diesen ersten beiden Spielen. Wahrscheinlich wird Martin Dardai dann Innenverteidigung spielen und Niklas Kolbe Linksverteidiger. Hoffentlich hat Hertha bis dann auch einen weiteren Außenverteidiger auf dem Transfermarkt gefunden, aber sei es drum. Am Ende steht hier ein völlig verdienter 4:1 gegen eine Mannschaft, die ich persönlich zu den Aufstiegsfavoriten gezählt habe und auch immer noch zähle. Hertha holt 6 Punkte aus diesen ersten beiden Spielen gegen wirklich keine einfachen Gegner. Das ist weitaus mehr, als alle hier erwartet haben, mich eingeschlossen. Ich habe zwar nicht die Abgesänge und ich habe nicht denselben Teufel an die Wand gemalt wie viele andere jetzt während der Sommervorbereitung, weil ja, da stehen 13 Abgänge und nur ein Neuzugang. Aber es ist ja auch immer noch was in diesem Kader vorhanden und das zeigt diese Mannschaft jetzt, auch wenn nicht damit zu rechnen war, vielleicht wie ein Guram reinstartet, wie ein Grönning reinstartet und ähnliches, wie Niklas Kolbe bislang ein fantastischer Abwehrchef ist zusammen mit Linus Gechter. Also da gibt es schon Variablen, die man so nicht voraussehen konnte, aber ein paar eben doch. Und Hertha schwimmt sich jetzt zu Saisonbeginn direkt mal frei. Das ist für den Kopf irre wichtig. Diese mutige neue Spielweise zahlt sich aus. Dieser neue Teamgeist ohne die großen Egos zahlt sich aus. Wenn ich darüber nachdenke, wie Hertha in der vergangenen Saison auftrat, wie diese ganze individuelle Qualität gar nichts gebracht hat, weil die Puzzleteile nicht zusammengepasst haben, dann ist das jetzt ein Weg, den ich als deutlich gesünder empfinde. Das lässt sich jetzt so einfach sagen nach den ersten beiden Spielen. Aber selbst wenn sie nicht gewonnen worden wären, wäre ja die Art und Weise vermutlich dieselbe gewesen. Und die macht Mut. Die macht Mut für die nächsten Wochen. Hertha kann jetzt ganz anders in diese nächsten Wochen gehen, auch auf dem Transfermarkt, weil man nicht panisch werden muss. Das gibt ganz viel Kraft, glaube ich. Und das sind sehr, sehr, sehr positive Nachrichten. So. Und bevor ich mich jetzt hier weiter in positive Rage rede, nach 15 Minuten. Genau das soll ja das sein. Es soll ein kurzes Format sein. Ich möchte dementsprechend hier an der Stelle aufhören. Alles Weitere besprechen wir dann am kommenden Montag. Schaltet unbedingt ein, weil da die Analyse natürlich deutlich ausführlicher sein wird, weil wir da auf Einzelleistungen eingehen werden und weitere Aussagen in Interviews und PKs. Bis dahin, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst dem Video gerne auf YouTube auch ein Hype da oder ein Like. Das hilft dem Algorithmus extrem. Gebt gerne Feedback, wie ihr das Ganze findet. Und bis dahin, hau he und bis Montag, euer Marc. Ciao, ciao.